Und dann habe ich tatsächlich 125.000 Umsatz, nicht Gewinn, aber
Ja.
Umsatz in dem Monat geclosed. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich zu Hause gesessen, das weiß ich noch, und da habe ich mir gedacht, krass. Das wäre das Jahr davor fast mein Jahresumsatz gewesen.
Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-, IT- und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hi und herzlich willkommen. Heute habe ich in unserem Kundeninterview Hanna. Hanna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, was machst du, was machst du beruflich, wer bist du, und als kurzes Intro für die Zuhörer.
Ja, gerne. Ich bin Consultant jetzt mit 10 bis 12 Jahren Background-Erfahrung, seit 6 Jahren selbstständig, habe jetzt die Zusammenarbeit vor, Gott, 8 Monaten angefangen, meine ich ungefähr, mit Marwan, arbeite im Bereich Inbound Consultancy, bin von Digitalisierung, Marketing und Sales, was ein sehr breites Thema ist, auf eine Nische gegangen vor 6 Monaten. Das bedeutet, ich mache jetzt Digitalisierung auf ROI-Basis. Das heißt, wenn man sich ein Tool anschafft, das ich garantiere, wir setzen es so auf, dass sich das in 18 Monaten rentabilitiert, was ja gerade bei einer MA- oder SA-Lösung, also Sales-Automatisierung oder Marketing-Automatisierungslösung, immer das Hauptproblem für den Kunden ist. Lohnt sich das? Will ich das? Funktioniert das? Und cool. So weiter. Nehme ich den von vornherein halt das, den Bedenken.
Cool. Spannend. Ich werde gleich nochmal auf das Angebot mehr eingehen, aber wie ist dein Background? Du sagst, du bist 10 Jahre in der Beratung tätig. Wie bist du zur Beratung gekommen? Was waren deine Berufserfahrungen bis zur Selbstständigkeit?
Ja, also mein Background ist tatsächlich komplett in Tech, 10 bis 12 Jahre. Ich habe angefangen bei verschiedenen Tech-Firmen durch meinen Master in San Francisco. Da kommt man einfach so ein bisschen rein. Wenn einem das gefällt, kommt man da auch nicht wieder raus, was ganz praktisch war. Mhm. Bin dann tatsächlich von da aus in die Beratung durch mein letztes Projekt bei HubSpot. Da sich das dem Ende geneigt hat und ich mir gedacht habe, bevor ich jetzt irgendeinen nächsten Job mache, mache ich erstmal freiberuflich das, was ich gerade gelernt habe, setze es um. Das war damals als Zwischenschritt gedacht, was ganz gut funktioniert hat und sich dann halt skaliert hat bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aussteige, dann wäre es eigentlich Blödheit. Von daher hat sich das so ein bisschen organisch entwickelt, sage ich mal. Daher auch der sehr broade Fokus am Anfang.
Wie kommst du zu einem Master in San Francisco? Das ist ja nicht gang und gäbe. Und woher kommst du ursprünglich in Deutschland? Also wie landet man dann in San Francisco für einen Master?
Ich komme aus München. Ich habe nach meinem Abi einfach entschieden, dass ich ein bisschen Auslandserfahrung sammeln möchte. Habe dann in den Niederlanden einen Bachelor gemacht, der sehr praktisch angesetzt war. Habe dann erfahren, dass gerade im Marketing- und Kommunikationsbereich es sehr gut ist, wenn man einen Master hat. Hatte eigentlich keine Lust mehr auf Uni. Habe mir dann angeschaut, wo es Unis gibt, die es anbieten, einen praktischen Master zu machen. Und da mir die Huld in San Francisco halt vor die Füße gefallen, mehr oder weniger bei meinen Google-Recherchen. Da habe ich gedacht, okay, man kann ja einfach mal probieren, ob man da ein Scholarship bekommt, weil, wie gesagt, es ist sowas, ist super teuer. Habe ich mir mehr oder weniger einen Spaß draus gemacht. Okay, wenn es nichts wird, dann muss ich keinen Master machen. Wenn es was wird, dann überlege ich es mir nochmal. Und wenn es, als es dann was geworden ist, ein Stipendium aus den USA auszuschlagen, das wäre ein bisschen
geil. Krass. Also hast du ein Stipendium bekommen für einen Master in San Francisco? Mhm. Not bad. Wie ist, ich muss fragen, einfach aus eigenem Interesse. Ich sympathisiere mit the American way of living. Ich weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und alle die Türen sagen, ja, ich kenne die anderen Seiten, so, aber ich finde das halt dieses, ja, alles glauben, Fake Culture. Wie hast du es empfunden dort? Weil du hast ja vorher dann wahrscheinlich hier den Bachelor gemacht oder im europäischen Raum, um dann dort den Master zu machen. War das für dich ein Kulturschock im positiven oder negativen Sinne? Welche Dinge fandst du gut und welche Dinge fandst du weniger gut bei den Dingen dort, als du dann dort wirklich am Studieren warst?
Ich muss sagen, ich war vorher schon mal in den USA als Au-pair in Portland, Oregon. Das heißt, ich kannte die USA. Ich war danach auch nochmal zum Urlaub da und um meine Gastfamilie zu besuchen. Hab mir dann eigentlich gesagt, USA reicht mir. Weil nämlich genau das, American Way of Life ist sehr spezifisch. Man muss es, ja, mögen, man muss gewisse Sachen tolerieren. Deswegen habe ich gedacht, okay, das reicht erstmal. San Francisco ist was ganz anderes. Das ist sehr, sehr europäisch. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, in den USA, es kommt drauf an, wo man hin will. Kalifornien ist einfach ein entspannter Lifestyle. Also Kalifornien jederzeit wieder, jederzeit gerne. Tiefstes Texas, nein.
Okay.
Kommt tatsächlich drauf an.
Ja, ja, stimmt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch nur in New York und in Kalifornien und die sagen, das ist eigentlich so wenig amerikanisch, wie es nur genau geht, weil geh mal in so ein Redneck-Texas hinter Ort.
Genau, das ist dann wirklich Amerika und das, ob man das langfristig, da muss man sehr, sehr viel die Augen zumachen vor manchen Dingen.
Ja, okay, also du hast dann deinen Master gemacht und bist dann wieder zurück nach Deutschland oder da schon in, glaub, du warst Portugal jetzt, aber bist dann zurück nach Deutschland oder wie lief das dann genau ab?
Nee, ich bin tatsächlich dann nach London. Das war auch die einzige Stadt, in der ich jemals war, das überhaupt keine gute Idee war. So die, nicht meins, ist überhaupt nicht meins.
Meins auch nicht, aber ja.
Auch im ersten Job mit kaum Geld in London sein ist schwierig. Ich habe es auch nur 8 Monate gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, okay, das passt nicht. London passt nicht zu mir, ich passe nicht zu London. Leute sind ständig busy, auch sonntags. Und das von Kalifornien nach London war nicht so schlau. Ich habe da in verschiedenen Tech-Startups dann gearbeitet danach. Ich habe auch im Tech-Startup bei Hootsuite gearbeitet in London. Die Kollegen waren super, das Unternehmen war super. Hätte es in einer anderen Stadt gesessen, wäre ich auch länger da geblieben. Ja, happens. Und so bin ich halt zu HubSpot gekommen, einfach weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte alles, aber ich möchte hier weg. Und HubSpot hat gesucht für ein Projekt für 6 Monate. Dadurch bin ich dann nach Irland. Irland war super. Irland war richtig, richtig gut. Da wäre ich gern geblieben. Um meine Selbstständigkeit dann danach aufzubauen, war es allerdings nicht praktisch, weil ich spreche die Sprache nicht. Ich spreche Englisch, aber das war's. Das reicht nicht dort. Da muss man Leute kennen, da muss man Beziehungen haben. Irland ist da so ein bisschen niederländisch angehaucht. Wenn man die Beziehung hat, wenn man alles Mögliche hat, dann ist es in Ordnung, wenn man da seine Selbstständigkeit aufbaut. Sonst ist es ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich gedacht, gut, gehst zurück nach Deutschland, gehst zurück nach Berlin erstmal. Berlin war eine riesen Konkurrenz einfach. Das erste halbe Jahr eine riesen Konkurrenz, richtig blöde Idee, nach Berlin zu gehen. War halt irgendwo wieder der Gedanke, okay, wenn Deutschland, dann international. Heißt dann halt auch Riesenkonkurrenz. Und dann habe ich gemerkt, im Süden gibt es die Aufträge. Habe 2, 3 große Aufträge im Süden bekommen und habe mir dann gedacht, gut, wenn es München ist, dann ist es München, dann ist es so. Und das hat sich jetzt in den letzten 6,5 Jahren ganz gut bewährt.
Also back to the base eigentlich, oder? Oder
ja, okay. Genau, das durfte ich mir dann auch ein paar Mal anhören, so nach dem Motto.
Ja, ich meine, ist ja nichts, wenn das da funktioniert. Ab welchem Punkt genau warst du dann selbstständig? Also die Tech-Startups in London, warst du da festangestellt oder selbstständig? Okay, und dann HubSpot?
HubSpot war eine Festanstellung, aber begrenzt, also zeitlich begrenzt.
Das war dann in Irland, ne, HubSpot?
Genau, in Irland.
Ich schiele hier so rüber, ich mache mir Notizen, also nicht wundern, wenn ich hier rumtippe. Okay, dann bist du nach Berlin für deine Selbstständigkeit, weil du gemerkt hast, dass du in Irland nicht weiterkommst.
Richtig, genau. In Irland hätte ich das anmelden müssen auf eine Art und Weise, die so nicht machbar war. Also das ging, ich weiß gar nicht mehr genau, warum das steuerlich nicht ging, aber es ging nicht.
Okay, und dann bist du in Berlin und hast dann gesagt, okay, ich schlage jetzt hier mein Lager auf und ich mache mich selbstständig.
Genau, richtig.
In welchem Bereich hast du dich da selbstständig gemacht?
Damals hatte ich schon die Inbound-Idee. Es war eigentlich immer Inbound, aber es war sehr, sehr rudimentär, sage ich mal. Das war wirklich Content schreiben, Content gestalten, E-Mail-Marketing, also eher so dieses, und alles HubSpot-basiert. Also ich habe einfach ausgenutzt, dass ich durch mein Projekt mit HubSpot die Plattform auswendig kannte, die Nachfrage da war und ja.
Also so ein bisschen Inbound-Marketing, aber mit der HubSpot-Architektur dahinter für das CRM.
Nur HubSpot, CRM und Marketing-Cloud.
Okay, aber bin ich zu dir gekommen wegen HubSpot oder bin ich zu dir mit Inbound wegen der Need Inbound Marketing gekommen und du hast gesagt, ja, okay, aber wir sollten HubSpot nutzen?
Nee, eigentlich am Anfang nur die Leute, die auch HubSpot schon hatten, weil die HubSpot-Vertreter, die HubSpot-Sales-Vertreter waren so ausgerichtet, dass sie HubSpot verkauft haben dem Kunden und der Kunde saß dann da mit einer HubSpot-Lösung und wusste nichts damit anzufangen. Und da bin ich halt reingesprungen, weil ich das schon gesehen habe, als ich das Projekt dort gemacht habe. Das Ziel von HubSpot war es, möglichst viele Kunden zu gewinnen in Deutschland. hat auch geklappt. Die haben ein geniales Sales-Team. Die Sales-Leute da sind der Wahnsinn. Das Problem für einen Kunden ist hinterher, der sitzt dann mit seinem Tool da und denkt sich, und was jetzt?
Was auch nicht ganz günstig ist, glaube ich, aber ja.
Richtig. Das, ja.
Da hat man auch eine ganz andere Erwartungshaltung an so ein Tool dann. Als wenn das jetzt 15 Euro im Monat sind, denkt man so, ja, ist ja ganz nett, wenn du dann irgendwie ordentlich zahlst für. Okay, Berlin hat dann nicht so geklappt, dann warst du im Süden, in München. Wie sieht welche Zeitraum ist das? Wie sieht deine Selbstständigkeit da aus in München? Wo du gesagt hast, hier funktioniert es ein bisschen besser. Was hast du so gemacht da?
Ich habe tatsächlich in München mit Agenturen angefangen, Agenturen unterstützt, da die halt auch im HubSpot-Bereich gesucht haben und es super war, um das Netzwerk auszubauen. Ich bin vorher sehr viel gereist, habe ich ja gerade gesagt, deswegen hatte ich wenig Kontakte in Deutschland tatsächlich, was Business angeht. Daher habe ich gehört, okay, Agenturkontakte macht Sinn, ein paar Startups machen Sinn, ein bisschen Erfahrung sammeln in Startups macht Sinn. Und dann wurde es halt langsam größer, peu à peu, sodass man gesagt hat, okay, dann geht man in ein SMI, dann hat man da ein bisschen Erfahrung, dann hat man 2, 3 SMIs als Kunden gehabt.
Was sind SMIs?
Also Small Medium Enterprise. Okay. Also
kleine und Mittelstand. KMUs.
Genau.
Ja. Okay, also KMU gegangen. War das eine One-Woman-Show oder hattest du da schon ein Team?
Nein. Ich habe einmal versucht, ein Team aufzubauen, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, um es nett zu formulieren, ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber das war 3 Jahre in, also das war nach dem 3. Jahr, also gar nicht am Anfang, überhaupt nicht, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ich muss erst mal gucken. Ich habe ja am Anfang auch nicht geplant, dass ich es so lange mache.
Okay.
Ich habe ja nicht, viele Selbstständige sagen ja, okay, und das mache ich jetzt für immer und das muss funktionieren. Ja. Ich habe das ja als Übergang gesehen, ganz, ganz lange.
Dann bist du in München, bist eine One-Woman-Show und bist selbstständig und machst Inbound-Marketing mit HubSpot.
Genau, so. Richtig. Nur mit HubSpot in dem Moment, genau.
Welches Jahr schreiben wir und wie lange ging das so?
Das war Moment, 2016, ja,
okay.
2016, und das ging die ersten 1,5 Jahre tatsächlich so.
Okay.
Weil man ja erstmal alles etablieren muss.
Ja.
Genau, und dann hat sich's erweitert, auch irgendwo organisch, und weil ich mir gedacht habe, irgendwann ist man so in dieser Richtung fest, man ist ein HubSpot-Vertreter und ich wollte kein HubSpot-Vertreter sein. Vor allem nicht, wenn ich noch nicht mal da irgendwie bei HubSpot angestellt bin oder so, dann macht das wenig Sinn und es ist auch weniger authentisch, wenn man langfristig sagt, man möchte wirklich in den Consultancy-Bereich, aber ich kenne nur HubSpot, dann kommt das nicht so gut und dann habe ich halt geschaut, was ergänzt sich ganz gut, was kann ich gegebenenfalls auch schon, und da hat sich Salesforce einfach angeboten, weil das sich super ergänzt, das CRM kannte ich schon aus meinen Tech-Startup-Erfahrungen und daher diese Doppelschiene aktuell mit Salesforce und HubSpot. Tatsächlich.
Okay, also du hast dann deine Produktpalette, sage ich mal, ausgeweitet in München. Ja. Ich mache jetzt auch noch Salesforce, HubSpot, damit du nicht diesen HubSpot-Stempel auf hast, sondern sagst, okay, ich habe unterschiedliche Werkzeuge und jetzt sehen nicht dieses HubSpot-Ding auf. Und hast das dann weitergemacht mit Salesforce und HubSpot.
Richtig.
Wie sind Kunden auf dich aufmerksam geworden? Was war so typische Projekte und wie hast du dich eingependelt dort umsatztechnisch zu der Zeit?
Ich hatte am Anfang eine Webseite, die hatte ich auch relativ lang, die hatte ich für die ersten 2,5 Jahre bis fast 3 Jahre, dann hat sich das Ganze in Richtung Salesforce und mehr Tech entwickelt, dann habe ich die Webseite offline geschaltet, um sie abzudaten. Ich habe wieder keine Webseite, mein Problem in Anführungszeichen ist, ich kriege die Kunden auch so, ich habe jetzt mittlerweile auch ein Instagram, aber ich hatte immer LinkedIn, ich habe LinkedIn immer up to date gehabt, ich habe da eigentlich alles drauf, was wichtig ist, und dann hat sich das halt irgendwo organisch ergeben. Dazu kommt, dass man halt mit verschiedenen, gerade zu Anfang oder ja, in der Mitte, das hat sich nach den Agenturen ergeben, mit einigen, es gibt ja die Recruiter für Freelancer, unterwegs war und dadurch halt sein Netzwerk ausgebaut hat. Ich kannte da auch 2, die in Boston gesessen haben, was ganz nett war, dass man halt so international das weiterhin hatte. Genau. Also ich habe meine Webseite die ersten 2 Jahre gebraucht, danach nicht wirklich.
Dann ging es hauptsächlich über Netzwerke.
Ja, über Netzwerke.
Und auch international hast du gearbeitet mit Kunden. Ja. Okay. Wie lange geht denn so ein Projekt in der Regel? Wie sieht das so aus, wenn du die Leute begleitest?
Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, was der Kunde von mir möchte. Es kann sein, dass ein Kunde zu mir kommt und sagt, der hat noch gar kein Vertrauen in diese Inbound-Idee und dann machen wir erstmal einen Pilot von 3 Monaten und zeigen, was ist möglich. Mhm. Unter 3 Monaten mache ich nichts, weil Inbound unter 3 Monaten bringt noch nicht mal Ergebnisse, die halbwegs überzeugen. Also idealerweise 6 Monate. Ein Pilot von 6 Monaten macht keiner. Das ist denen zu lang. Ja. Vor allem, wenn da eine gewisse Skepsis herrscht. Und normalerweise mache ich ganz gerne Betreuung von 6 bis 12 Monaten.
Okay, also du betreust die Kunden 6 bis 12 Monate. Mhm. Welche Bottlenecks oder welche Challenges hattest du in deiner Selbstständigkeit, bevor wir zusammengearbeitet haben?
Tatsächlich, also ich war sehr, sehr breit aufgestellt. Das hat sich, das war gar nicht so ein Riesenproblem. Das war eher so ein, glaube dadurch hatte ich auch dann, dadurch hatte ich aber eine sehr breit gefächerte Kundenbasis. Was heißt, ich hatte keine Möglichkeit, Templates zu entwickeln. Ich hatte keine Möglichkeit, mir zu sagen, ich habe die Vorlage und die Vorlage und die passt dann auf Kunde A, B und C.
Ja.
Weil wenn man sagt, ich mache Digitalisierung im Bereich Marketing und Sales, das ist so weit gefächert, da braucht man mit Templates nicht anfangen. Wenn man aber dann sehr, sehr genau auf ROI geht und sehr, sehr genau auf 2 Tools geht, dann hat man immer wieder dieselben Prozesse, immer wieder dieselben Abläufe und dann hat man auch Templates für einen Vergleich von Paid versus Organic, Templates für A, B, C Kunden, die man immer wieder anwenden kann. Also das war definitiv das eine, dass man das Ganze ein bisschen prozessualisieren kann, ein bisschen mehr auch vereinfachen kann. Ich merke das jetzt in Kundengesprächen, dass wenn mir ein Kunde mit einem Problem kommt, dass ich halt sagen kann, hey, ich habe hier eine Lösung, die kann ich dir übermorgen mal zeigen, ob das was für dich wäre. Und nicht, ich muss die erst entwickeln und in 3 Wochen können wir sprechen, weil dann habe ich die entwickelt.
Ja.
Das ist ein ganz anderer Pace. Das ist ein ganz anderer, und es ist für einen Kunden auch verständlicher, wenn er ein Template kriegt in 2 Tagen, um sich zu entscheiden, als wenn er sagt, okay, in 3 Wochen kriege ich dann ein Ergebnis und vielleicht ist das gar nicht das Richtige.
Ja, verstehe. Also dadurch, dass ihr euch ein bisschen spitze positioniert habt und nicht jedes Mal, oder ich meine, das Problem war vorher, dass ihr jedes Mal ein bisschen das Rad neu erfinden musstet und das hat auch Ineffizienz in diesem ganzen Projektablauf, Angebotserstellung, wie die weiteren Schritte aussehen, reingebracht. Das war eines der Dinge. Gab es noch andere Dinge? Team, Mitarbeiter, solche Themen habe ich irgendwie noch grob in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie.
Ja, Team war jetzt das letzte Thema, aber was tatsächlich am Anfang noch ein Riesenthema war, ich bin gar nicht so unbedingt wegen der Prozessualisierung zu euch gekommen, sondern eher wegen dieser Money-Mindset-Geschichte. Ja. Weil da, ich habe auch bis heute keine Ahnung, was sich da für einen Schalter umgelegt hat. Ich hatte vorher tatsächlich schon mal einen Coach und ich hatte vorher auch schon mal ein Coaching-Programm mit einer Gruppe und das hat nicht funktioniert, so gar nicht. Um es irgendwie, ich weiß nicht, was damals falsch war, ob ich noch nicht bereit war, ob das die falschen Leute waren, ob das die falsche Gruppe war, ob es einfach für mich nicht gepasst hat. Es war auf jeden Fall so, dass ich an einem bestimmten Stundensatzlimit war und wusste, wenn ich jetzt Leute anstellen will, muss ich darüber hinausgehen. Aber das zu verkaufen vor dem Kunden und ohne da irgendwie ins Schwanken zu kommen, ohne irgendwie sich zu denken, was verlange ich hier eigentlich gerade und das halt auch irgendwo vertreten zu können, das war super schwierig, über diese Grenze hinaus. Ich würde niemals mehr, also das war damals ein Stundensatz von, was war das? Und es kam mir super hoch, vor 65 Euro, genau.
Ja.
Und das wäre nicht drüber gegangen, nicht in diesem Leben. Und mittlerweile würde ich sagen, jeder, der 65 Euro mit fast 10 Jahren Berufserfahrung verlangt, der verkauft. Den nimmt man auch nicht ernst. Ja. Aber ich weiß nicht, was sich da umgelegt hat, aber es hat sich auch relativ schnell umgelegt, so in den ersten 2 Monaten schon.
Ja.
Vielleicht auch dadurch, dass man gehört hat, was andere machen. Keine Ahnung. Also irgendwas war so im Coaching integriert, wo man gesagt hat, okay, da dreht sich gerade was.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dieses Lack of Money Mindset vorher? Hast du konntest du überhaupt festhalten, du machst den Eindruck auf mich, dass du jemand bist, der selbstreflektiert ist. Konntest du bei dir schon sehen oder festlegen, okay, das ist ein Money-Mindset-Thema oder hast du einfach gesagt, ja, irgendwie komme ich an eine gläserne Decke oder warst du schon self-aware diesbezüglich?
Ich war self-aware, weil ich Bücher dazu gelesen habe, weil ich dachte, Bücher helfen. Bücher helfen ja gar nicht, wenn man da nicht... Also ja, da kann man so oft, wie man will, lesen. Man sollte das und das und das. Das ist halt alles irgendwo Theorie.
Eine ganz kurze Unterbrechung des Podcasts. Wenn du regelmäßiger Hörer bist und unseren Podcast magst, dann kannst du uns einen riesigen Gefallen tun, indem du unseren Podcast in deine Instagram-Story einfach repostest und uns verlinkst. Wir werden dich dann wieder reposten in unserer Instagram-Story. Du erhältst dann auch unsere Reichweite. Du würdest uns super damit unterstützen. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
Ja.
Ich habe es gemerkt, weil wenn ich drüber gegangen bin in Kundengesprächen, dann habe ich eine andere Aura gehabt, dann habe ich eine andere Präsenz gehabt, dann war ich sehr, sehr unsicher auch und das merkt der Kunde auch und dann handelt er runter. Also ist ja auch verständlich.
Ja, okay. Genau. Was glaubst du, warum das so war bei dir? Ich weiß, wir gehen jetzt sehr tief, also du musst, also ich beobachte das ganz häufig bei meinen weiblichen Kundinnen.
Ja.
Also häufiger. Das ist natürlich ja auch bei den männlichen Kunden, aber bei den weiblichen Kunden beobachte ich das häufiger. Was glaubst du, woher kommt das? Dein Background, dein Upbringing, was ist das?
Das kann sein. Also es war jetzt nie so, dass wir überhaupt kein Geld hatten zu Hause, aber es war auch jetzt nicht so, dass wir sonst wie viel Geld hatten. Also ich würde mal sagen, so normale Mittelschicht,
ja,
wenn man so will. Dadurch, dass wir aber 4 Kinder waren, war das normale Mittelschicht eher untere normale Mittelschicht. Mhm. Das heißt, es ist halt schon, wenn man sagt, so man hat so plötzlich 8.000 Euro im Monat zur Verfügung. Also natürlich gut, das ist Umsatz, das ist kein Gewinn, aber es ist von Anstellung mit 2.000 Euro zu 8.000 Euro. Das sind Summen, die muss man dann auch erstmal vertreten. Die muss man, glaube ich, erstmal in seinem Kopf klar kriegen, dass das in Ordnung ist, mehr oder weniger. Und das ist halt auch, vor allem, ich glaube auch, dass es die Arbeit wert ist. Also, dass es dem Kunden das bringt, dass es den Mehrwert wirklich bringt.
Ja, und da kommt noch ein weiterer Punkt. Ich glaube sogar, dass es deine Arbeit zum Nachteil kommt, wenn du zu günstig auftrittst. Mhm. Der Kunde wird es anders wahrnehmen, die Dinge werden anders implementiert. Und ich sehe ganz viele, die dann in ihrer Bubble sind und sagen, ja, ach, es läuft ganz gut. Und die merken selber nicht, dass sie sich viel zu sehr unter Wert verkaufen, dass sie viel höher gehen könnten. Und das hat auch nichts damit zu tun, das ist kein Nullsummenspiel. Wenn es mir gut geht, wenn ich viel verdiene, nehme ich dem Kunden was weg. Im Gegenteil, es geht allen Beteiligten besser. Der Kunde bekommt einen besseren Service. Du kannst Mitarbeiter einstellen und der Kunde hat auf einmal kürzere Feedback-Loops, weil er schneller Feedback bekommt. Das heißt, alles wird besser, aber so viele laufen an diesem Blindflug rum und wie du eben schon sagtest, auch lassen sich in der Festanstellung unterbezahlen oder als Selbstständige unterbezahlen und das haben mir jetzt schon so viel erzählt, dass sobald sie angefangen haben, dann in unsere Kreise zu kommen und zusammenzuarbeiten, es ist, als wenn man so einen Schalter umlegt, weil man irgendwie von den anderen hört, ja, ich habe jetzt das gemacht, und das,
wahrscheinlich das,
es macht was im Unterbewusstsein. Das heißt, es sackt so tief, dass du das plötzlich nicht mehr als, du bist auf einmal in einer Umgebung, wo das gang und gäbe ist und nicht mehr so alleine in seiner eigenen Suppe. Oh, wenn ich jetzt zu Hause bin und meinen Eltern erzähle, dass ich irgendwie sechsstellig, die denken, oh, dir geht's hier super gut, wow, toll. Aber das ist nochmal was komplett anderes da so.
Ja. Nee, das könnte es tatsächlich sein, weil das war beim ersten Coaching auch was anderes. Das waren halt alles Anfänger. Und anfangen muss jeder mal, aber das war dann einfach das falsche Coaching.
Ja. Also für alle Zuhörer auch, du warst in unserem Higher Level, in unserem Digital Business Owner Programm. Okay, du hattest dann dieses Money Mindset Ding, wo du sagst, das war Hauptthema bei dir. Und wie hat sich das, ich sag mal, als der Damm Money Mindset gebrochen ist, wie hat sich das bemerkbar gemacht in deiner Selbstständigkeit? Was hast du gemerkt von dir, vom Verhalten und auch von im Außen?
Tatsächlich so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast. Ich hatte dann 2, 3 Kunden, bei denen ich einen Stundensatz verlangt habe, der mehr das reflektiert, was ich sinnvoll erachte. Ich bin mittlerweile komplett weg vom Stundensatz, aber zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und man hat einfach mehr Spaß an den Projekten. Man nimmt sich mehr Zeit und es sind auch andere Kunden. Also ich habe nicht mehr diese Kunden, wo ich sage, das macht keinen Spaß, weil die Leute sind engagierter, die Leute wollen wirklich Ergebnisse, die Leute sind dahinter. Wenn du einen gewissen Preis verlangst, wollen die Leute die Ergebnisse sehen. Die nehmen sich die Zeit für die Weeklies, für die Bi-Weeklies, für was brauchst du noch, wir providen das und so weiter. Wenn ich einen Stundensatz von 45, 35 ganz zu Anfang, da nehmen die einen nicht ernst. Also da kommt so, ja, wir können ja nächste Woche kannst du noch mal vorbeikommen.
Ja. Ist ja nicht schlimm, das genau, schreib mal auf, mach mal. Die geben dir dann irgendwelche Heavy-Tasks, weil sie denken, ja,
ja, so what? Genau, so 35 Euro interessiert uns ja nicht.
Ja, cool. Ich weiß noch, dass du vor ein paar Monaten, glaube ich, einen Rekordmonat an Neugeschäft geknackt hast.
Da musste ich auch erstmal, das war schon genial. Also das war, ja.
Willst du mehr darüber erzählen oder?
Kann ich machen. Also das war tatsächlich, ich werde jetzt nicht den Kunden nennen, weil das kann ich nicht machen.
Ja, Kunde müsste
ich sagen, genau. Aber das war ein Kunde, das war ein Pitch, den ich hatte. Da habe ich mir gedacht, okay, was, entweder wird das was oder das wird nichts. Es war halt absolut, das war absolut das highest level überhaupt, was ich jemals gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, gut, eigentlich kann ich jetzt nur all das anwenden, was ich bisher gelernt habe. Und ich wusste, ich glaube, der Vorteil war, ich wusste, dass ich denen helfen kann. Und ich wusste, dass die von der Agentur kommen und wo der Schuh drückt und was die Agentur damals falsch gemacht hat, im Sinne von, die haben zu viel Tech gehabt. Die haben eine IT-Agentur gehabt, aber konnten das nicht für die Business-Leute in der Firma übersetzen. Und ich konnte ihnen halt beides bieten, die Übersetzung und die IT. Das war ein großer Vorteil. Und dann habe ich tatsächlich 125.000 Umsatz, nicht Gewinn, aber Umsatz in dem Monat geclosed. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich zu Hause gesessen, das weiß ich noch, und da habe ich mir gedacht, krass, das wäre das Jahr davor fast mein Jahresumsatz gewesen. Nicht ganz.
Geil. Ja. Und das lastet dich wahrscheinlich jetzt nicht für das ganze Jahr aus. Also es passen mehr solcher Projekte rein.
Jetzt für 3 Monate aus, tatsächlich. Und noch nicht mal, weil ich habe mir jetzt 2 Leute dazu geholt. Also von daher noch nicht mal 3 Monate, aber
cool.
Allein das in einem Monat zu closen ist halt schon mal ganz
das nice. Ist super, also da einfach einen Haken hinter haben, dass man so einen 6-stelligen Monat mal hat, dann hat man einfach so den Respekt davor auch so ein bisschen verloren. Dann merkt man, hey, so, ich bin das war für mich damals immer so, ich so, oh, die Leute, die 6-stellig im Monat, was sind das für Übermenschen? Ja. Was essen die wohl, wie bewegen die sich, was ziehen die an? Und wenn man das selber erreicht.
Und auch für die nächsten Pitches ist das Wahnsinn. Alles, was jetzt so im 5-stelligen Bereich ist, denke ich mir so, will ich das wirklich?
Ja.
Und im selben Moment denkt man sich eigentlich, wie arrogant ist diese Frage?
Ja, aber ist auch berechtigt. Ich habe auch immer dann wieder Kunden, so die dann sagen, hey Marwan, kannst du das nicht für mich machen? Dann sage ich, kommt drauf an, was du möchtest. Ja. Habe ich Lust auf den Typen, was macht er so? Mhm. Und dann sage ich, ja, können wir gerne machen. Das kostet dann 50, 60, 70, 80.000. Und tatsächlich sagen die dann, okay, cool, wann können wir starten?
Ja.
Ich denke so, ja, das muss halt für beide Seiten Spaß
machen. Genau, das muss halt passen irgendwo.
Genau.
Also es muss menschlich passen und es muss sich lohnen, weil sonst hat man da auch keinen Spaß dran.
Ja.
Ja.
Und man neigt auch immer dazu, wenn man aus so einem, nicht inferior Mindset, aber aus so einer Angsthaltung und oh, wann kommt der das nächste? Und dann neigt man immer dazu, sich das Projekt schön zu reden. Man verkalkuliert das zu günstig. Man redet sich die Kunden schön. Und das merkt man immer, wenn der Kunde sagt, ja, dass man sich eigentlich nicht so richtig freut im Unterbewusstsein. Dann sagt man, ja, okay, cool, dann muss ich halt ran da.
Ja.
Und die Projekte, bei denen man richtig Bock hat, macht man gefühlt, dann sagt man, geil, der hat ja gesagt, cool, das hat geklappt, super.
Ja, ja, das ist auch nochmal vielleicht eine ganz gute Unterscheidung. Ich habe tatsächlich auch ein Projekt, was nebenher läuft, muss ich sagen, aber das ist ein geiler Kunde. Ist jetzt nicht der größte Kunde, aber ist ein geiler Kunde. Das ist einfach ein netter Kunde. Von daher, und die sind innovativ, das ist Tech, das ist halt da, wo ich herkomme. Es ist halt immer das Entweder-Oder. Entweder da kommt das eine und es passt komplett oder es ist komplett so ein bisschen, ich würde auch sagen, das ist ein bisschen ein Passion-Projekt. Schon fast.
Passion?
Ja, das ist so ein bisschen ein Projekt, wo ich sage, so, okay, da gehe ich halt zurück zu den ganzen Tech-Startups, da gehe ich halt so ein bisschen so, also finanziell passt das ist alles im Rahmen, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, wow. Aber es ist inhaltlich super. Es ist inhaltlich, hat das halt sehr viel mit der ganzen Geschichte rund um Bitcoin und wo entwickelt sich das hin und wo entwickelt sich der Markt hin. Das heißt, man lernt in einem ganz anderen Feld nebenher noch was dazu.
Cool. Also dein Key Takeaway war halt so wirklich Money Mindset, den Mut haben, größer zu denken und zu merken oder erschreckend zu merken, dass es hier eigentlich klappt. wenn man das macht und da all in geht.
Dass es vor allem irgendwo wirklich so einen Schalter umlegt und dass man dann anders auf die nächsten Projekte blickt.
Ja.
Ja.
Cool. Würdest du sagen, dass deine Investition hat sich gelohnt?
Ja, definitiv. Also anders als gedacht, weil ich hätte am Anfang tatsächlich niemals gedacht, dass ich zu euch komme wegen Money Mindset, weil ich da eigentlich schon aufgegeben hatte, sage ich es mir so. Mhm. Also wenn man das anderthalb Jahre probiert, Bücher liest, Coachings macht und so weiter, dann denkt man sich, okay, gut, dann hat sich das halt erledigt. Genau. Daher war es ganz witzig, dass das das allererste war.
Ja, ich finde es doch schwer, wenn jemand einem was über Money Mindset beibringt, der vielleicht nicht ganz, also ich weiß nicht, wo jetzt unabhängig, wo du vorher warst, aber ich sage nicht, dass es gar nicht geht, aber ein Personal Trainer, der eine Wampe hat, dem würde ich nicht unbedingt glauben, wenn er mir sagt, ist das und nicht das. Weil da denke ich so, ich will ja ein Sixpack bekommen, keine Wampe. Warum sollte ich dir glauben? Jetzt überspitzt ausgedrückt.
Nee, ist vollkommen richtig.
Bei Money Mindset und so, wenn du dann Leute siehst, und das sage ich auch immer wieder Kunden, das Coole ist, wir oder die Leute, aber vor allem halt wir, weil wir das den Leuten verkaufen und sagen so und so, sind jetzt nicht super weit weg davon. Das heißt, wir sind nicht so weit weg, dass wir sagen, okay, wir haben eine 100-Millionen-Company und wir haben gar keinen Bezug mehr zur Base.
Ja.
Wir können da gar nicht mehr relaten.
Ja.
Wir sind aber auch nicht genau auf demselben Level, sondern ein, zwei Schritte weiter. Und dann sieht man halt so, boah, ich kann den Werdegang, den Progress von denen nachvollziehen. Die waren vor einem Jahr da, wo ich jetzt bin, gefühlt.
Ja.
Cool. Und dann, das macht das Ganze viel, viel greifbarer. Ja. Das, weil wenn jemand ein, zwei Schritte nur voraus ist, motiviert das mehr, als wenn er komplett out of reach ist.
Ja, dann braucht man es gar nicht machen. Genau.
Aber es muss halt jemand sein, der ein bisschen voraus ist, der das vielleicht schon ein paar Leute gemacht hat, weil sonst ist es sehr, sehr schwer. Ich merke das selber, wenn ich mich motiviert das dann immer total mit Leuten, mich zu umgeben oder zu sprechen, die vielleicht schon, keine Ahnung, eine Firma verkauft haben oder so, weil die nochmal komplett anders denken. Und das pusht mich viel eher als jemand, der auf Augenhöhe ist mit mir und sagt, ja, ich würde das und das. Natürlich nehme ich den Rat auch an, aber das ist nochmal was anderes, finde ich.
Es ist eine andere Motivation. Es ist eine ganz, ganz andere Motivation, wenn man sagt, vielleicht war das auch der Unterschied in den beiden Gruppen, wenn ich jetzt mal das DBO-Programm mit der vorherigen Gruppe vergleiche, weil das waren mehr oder weniger Anfänger. Nicht, dass da was Schlechtes dran ist, aber es ist keine Motivation dahinter für mich, wenn ich sage, okay, die sind jetzt schon auf meinem Level, ich bin auf meinem Level, okay, dann passt ja alles.
Ja.
Da ist keine Motivation hinter. Das war auch eine Fehleinschätzung, glaube ich, auf meiner Seite, dass man sagt, okay, ich hätte besser analysieren müssen, was brauche ich wirklich, wobei ich das auch nicht hätte sagen können in dem Moment. Da hat der, wo war das noch bei euch, der Sales Manager, der hat mich drauf gebracht, tatsächlich.
David?
Ja, genau. Ja. Genau.
Ja.
Er hatte mich tatsächlich drauf gebracht in diesem ersten Call, wo ich mir gedacht habe, okay, stimmt eigentlich.
Ja.
Ja.
Ja, cool. Welche Art von Leuten würdest du das empfehlen? Wenn du sagst, wenn ihr euch da und da befindet, würde ich überlegen, ob ihr das mal macht, diesen Schritt macht. Vor allem vielleicht auch Leute, die versuchen, bin auch jahrelang leider unter diese Kategorie gefallen, dass ich gedacht habe, ich kann meine Probleme alle selber lösen, indem ich Bücher lese und mir YouTube-Videos anschaue. Hat nicht geklappt, bis ich auch angefangen habe, in mich zu investieren. Das heißt, welche Art von Person würdest du das empfehlen, wenn du sagst, ey, das, so ging es mir auch, wenn ihr euch in diesen Schuhen wiederfindet, go for it, do it. Jetzt, es müssen nicht unbedingt wir sein, also ich will jetzt gar nicht so, dass ich mir selber den Bauch pinsel, aber dass du sagst, setzt euch mal mit den Themen auseinander, das bringt was. Welche Person ist das, der du das sagen würdest?
Ich glaube allgemein dieser Community-Gedanken, dass man den nicht unterschätzen sollte. Also Bücher lesen ist gut und schön, Theorien lesen ist gut und schön, sich das verinnerlichen und alles mögliche, aber es ist ja wirklich dieses, wie sagt man das noch, man ist die Summe aus den 5 Personen, die man am meisten sieht.
Ja.
Wieso? In die Richtung. Also wirklich dieses, man ändert seine Umgebung und sei es nur im beruflichen Kontext, man kann ja trotzdem weiter seine Freunde und seine Familie haben, aber in einem gewissen Rahmen eine neue Umgebung schaffen, wo man sagt, okay, das sind Leute, genau wie wir das gerade hatten, die sind da, wo ich hin will. Dass man das so ein bisschen, und mit denen spreche ich dann einmal die Woche oder zweimal die Woche oder da hole ich mir einen Buddy oder da hole ich mir ein Coaching-Programm. Irgendwas in die Richtung, dass man halt wirklich Input von den Leuten kriegt, die schon einen Schritt weiter sind.
Ja.
Genau, und das kann ja in alle Richtungen gehen.
Und ich habe bemerkt, wenn man jetzt selber so eine Gruppe für sich initiiert, findet man ganz gut Leute, die auf demselben Level sind.
Ja.
Wenn man Leute möchte, die weiter sind, kenne ich bisher nur die Methode, sich da reinzukaufen.
Ja.
Dass man so ein bisschen sich weiter streckt, als es einem fast lieb ist, damit du dann da drinnen wieder der kleinste Fisch bist.
Das ist aber auch eine Methode. Das gab es in San Francisco ganz, ganz viele. Damals hätte ich es nicht gemacht, weil das Geld hätte ich nicht gehabt. Ja. San Francisco und gleichzeitig mich einkaufen. Ich nehme andere Preise. Ja. Aber ja, die Methode gibt es auf der ganzen Welt, klar.
Masterminds und diese Dinge, das merke ich selber. Ich habe das auch im letzten Jahr dann wieder, dachte, okay, das nächste Ding muss her. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der 10 Millionen macht im Jahr. Und der hat mir dann ein, zwei Dinge erzählt, wo ich sage, okay, spannend, cool, ich denke viel zu klein. Warum? Und der grinst mich an, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt einen ersten sechsstelligen Monat geknackt, dann sagt er, okay, warum so wenig? Warum machst du das und machst du das nicht? Ja, so, und das ist halt super wichtig, dass man
Relation,
das hat.
Da kriegt man eine ganz andere Relation zu.
Ja. Wie schätzt du die Marketing-Automation-Landschaft ein, Stand jetzt? Was glaubst du, also du, wie sieht so ein Ding bei dir aus? Mal angenommen, ich komme jetzt zu dir, was machst du für mich? Wie sieht so ein 3-Monats-Schnupper-Konzept aus?
Das kommt tatsächlich drauf an, ob man zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt mir ein HubSpot oder ein Salesforce oder eine andere Lösung gekauft. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt in mein Team integriert kriege. Ich weiß nicht, wie ich die Prozesse so aufsetze, dass mir das was bringt, aber ich habe schon die Lösung. Oder man sagt, ich möchte das und das erreichen. Ich sehe, dass ich mit meinem Team dann nur weiterkomme, wenn ich Automatisierung eingehe, wenn ich Personalisierung eingehe. Oder man kommt und sagt, ich möchte das Ganze einfach mal ausprobieren. Das sind so 3 verschiedene Ansätze. Beim ersten ist es sehr straightforward. Da geht man einfach nur von dem ersten Tool-Check. Da sagt man, okay, man setzt einen Piloten aus. Man guckt, was ist da, was ist an Leuten da, was ist an Kapital da und was wurde gekauft. Und dann macht man ein grob Konzept mit einer Tech-Environment. Im Prinzip, dass man sagt, man macht einmal eine Tech-Analyse. Wo sind die Daten überall? Welche Tools werden benutzt? Wo sollen die Daten hin? Das ist sehr, sehr technisch. Das Zweite, wenn man wirklich hinkommt und sagt, man hat noch gar kein Tool, man möchte erstmal gucken, was das einem bringen kann, dann machen wir in den ersten 3 Monaten sehr wenig Tech. Dann machen wir es halt tatsächlich eher auf der menschlichen Ebene und sagen, Team vorbereiten, Sales und Marketing allein, dieses ganze Bewusstsein schaffen dafür, dass was Marketing und Sales Automatisierung und ein CRM, das dann aufgeräumt ist, bringen kann. Weil wenn ich denen sofort eine Lösung verkaufe, dann ist genau das passiert, was HubSpot Sales macht. Die verkaufen die Lösung, nach 3 Monaten gehe ich raus und die haben die Lösung und wissen nicht weiter. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es immer, erst das Bewusstsein zu schaffen oder wenn sie schon das Tool haben, dann das Bewusstsein im Nachhinein, was kann das einem bringen und das halt komplett auf ROI-Basis. Das heißt einmal ganz zu Anfang, gerade wenn wir nur 3 Monate haben, runterkalkulieren und sagen, okay, was müssen wir jetzt machen, dass euch der Return on Invest sich im ersten 18 Monaten lohnt. In den ersten 3 Monaten wird sich eine Marketing-Automatisierung nicht lohnen. Die muss komplett aufgesetzt werden, die muss angebunden werden, da muss so viel gemacht werden. Minimum 6 Monate, sonst sieht man keine ersten Ergebnisse. Das ist einfach so.
Return on Invest ist Kosten, die Sie mit euch haben, mit dem Tool haben, in Relation zu Neugeschäft, das Sie dadurch generieren.
Genau, richtig. Also das heißt im Prinzip, dass sich nach 18 Monaten die Investitionskosten in das Tool und in uns rentiert haben.
Ja. Hilft das Tool, bestehende Leads in der Pipeline zu nurturen, besser durchzugehen? Oder sorgt es auch für konstanten Leadfluss? Aber da wären wir ja schon im Marketing, oder nicht?
Ja, das ist beides. Inbound Inbound Marketing im Prinzip. Also es ist beides. Es geht um Lead Generation. Das ist ein Ansatz, dass man halt wirklich, da kommt es dann ein bisschen drauf an, wie man in den ersten 3 Monaten in der Pilotphase definiert, was fehlt dem Kunden eigentlich. Hat der super viele Leads, aber hat keine gute Qualität, müssen wir da an die Datenstruktur ran und müssen wir gucken, dass wir das filtern und müssen wir gucken, dass wir die anders nurturen und rausfiltern. Oder kriegt der gar keine Leads und müssen wir gucken, welcher Kanal passt. Ist der vielleicht auf zu vielen Kanälen unterwegs? Hat der vielleicht einen Fokus, was ich jetzt auch manchmal gehabt habe, dass die ganz, ganz stark auf Paid gehen und den organischen Bereich halt einfach reduzieren oder vernachlässigen, dass man da eine Balance hat zwischen organisch und Paid. Solche Geschichten. Das kommt dann drauf an. Zum Teil mache ich das selber, wenn es um organisch und Paid geht, diesen Ausgleich zu schaffen, die Anbindung zu schaffen. Das machen wir selber, definitiv, also SEA, SEO. Was ich nicht selber mache, da grenze ich mich einfach ab, weil das können andere Leute besser, ist Social Media.
Okay, das heißt, wenn ihr dann von organisch sprecht, ist das eine SEO-Strategie, die ihr implementiert, so dass über SEO dann auf den Landingpages, auf den Artikeln, zu denen ihr rankt, Anfragen generiert werden. Diese Anfragen kommen dann automatisiert in die Marketing Automation rein und habt ihr einen neuen Lead.
Genau, und halt das SEO, das wird halt meistens verpasst, SEO zum SEA passt. Dass das auf Keyword-Basis passt, dass das auf inhaltlicher Basis passt, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt diese Landingpage, ich packe da die Keywords drauf, sondern Moment, wenn ich diese Keywords jetzt organisch nehme, machen die auch im SEA-Bereich auch Sinn? Sind die vielleicht kostengünstig im SEA-Bereich? Kann ich ergänzende Longtails im SEA-Bereich reintun, die mir dann helfen, Traffic zu generieren für sehr geringen Kosten, also für sehr geringen CPC? Immer in Ergänzung, immer SEA, SEO in Ergänzung, niemals einzeln.
Warum?
Weil Google sehr schnell merkt, wenn du dich auf eine Paid-Strategie verlässt. Und dann kurbeln die halt zum Teil die Preise hoch. Und Facebook ist da Vorreiter. Facebook ist noch viel, viel schlimmer als Google. Mhm. Aber Google macht das auch. Wenn du dich auf eine Paid-Strategie verlässt, auf eine reine Paid-Strategie, entweder hast du richtig Budget oder du musst einen Abgleich zwischen SEO und SEA machen.
Weil es ineffizient wird, je mehr Budget ich reinkippe?
Ja. Man muss dazu sagen, die meisten haben auch keinen vernünftigen SEA-Account. Die haben keine Audiences, ja. Die haben keine Time-Schedules, weil ich sehe gerade dein Gesicht. Genau, wenn man das natürlich alles hat, wenn man sagt, man weiß genau, zu welchen Zeiten man ausspielt, weiß genau, welche Personen man anspricht, man weiß genau, welche Keywords zu welcher Zielgruppe passen. Wenn das alles bereits passt, dann ist das nochmal ein anderes Spiel. Aber das passt uns auch nicht.
Okay, spannend, ja. Ich kenne es halt, dass das Kampagnen ineffizienter werden, je mehr Geld man da reinkippt. Das kennen wir selber. Das heißt, immer ab bestimmten Skalierungsleveln werden die Leadpreise teurer und alles. Bei Facebook ist sowieso bekannt. Das heißt, am Anfang performt die Kampagne super gut und je höher du skalierst, dann funktioniert das irgendwann gar nicht mehr. Bei Google merken wir, wenn du natürlich die Conversion-Events gut eingestellt hast, wenn die Ziele gut eingestellt sind, wenn die Zielgruppen gut eingestellt sind, dass die KI von Google eigentlich ganz gut lernt und dann effizienter wird. Aber ich finde diese Theorie ganz spannend, dass du sagst, dass es Google besser gefällt, wenn man beides in Zusammenspiel macht.
Mhm. Also das hat sich jetzt die letzten 3 Jahre sehr bewährt.
Ja, das deckt ihr also auch dann von euch ab. Wenn jemand jetzt zu euch kommt, macht ihr jetzt nicht nur Salesforce und HubSpot aufsetzen, sondern kümmert euch auch um diese Lead-Gen über SEO, SEA.
Ja, und Social Media würde ich dann an tatsächlich einen Kollegen weitergeben, die haben eine richtig gute Social Media Agentur. An das Level will ich nicht rankommen, komme ich nicht ran.
Aber es ist auch gut.
Ist auch nicht mein Fokus.
Ja, ich meine, das, was du jetzt, ist ein cooles Angebot so in sich geschlossen, weil du dann sagst, ey, ich höre nicht nur bei der Lead, sondern was ihr mit den Leads macht, wie ihr damit umgeht, wie ihr die sortiert, wie ihr die aufräumt, wie ihr das, ich sag mal, squeeze the most juice out of ein Lead. So, genau. Dass man so den meisten Saft auch nicht so, ja, der hat nicht direkt gekauft, ist halt nichts geworden, nächster Lead, sondern es ist wirklich super wichtig, das weißt du wahrscheinlich genauso gut, Following up, diese Themen sind so wichtig, das machen so viel. Ja, mit dem haben wir einmal Angebot gemacht, ja, wann habt ihr das erstmal mit dem gesprochen? Ja, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr.
Ja.
Also das ist ein super, super wichtiges Thema und so eine Art von Angebot lässt sich halt sehr geil verkaufen, weil man sehr gut eine ROI-Justification hat.
Ja. Und allein schon Progressive Profiling, also wenn man jetzt sagt, man nurtured den Lead halt automatisiert, dass man sagt, man zeigt dem Lead erst Inhalt A, dann Inhalt B, dann Inhalt C, das ist ja alles automatisiert irgendwann, deswegen brauche ich diese 6 bis 12 Monate. Dass der Lead je nach Interessengebiet, je nach Produkt andere Inhalte auf der Webseite bekommt, andere Formularinhalte abgefragt werden, dass der nicht 5-mal angeben muss, ich komme von dem Unternehmen, das ist meine E-Mail-Adresse, sondern halt dann die nächste Frage bekommt, automatisiert.
Wie groß sind deine Sales Cycles oder ist sowas eigentlich nicht existent, weil das meist über Netzwerke entsteht und dort sind die eigentlich meistens ready to go und die wollen jetzt am besten bis gestern?
Das kommt immer drauf an. Tatsächlich meistens bis gestern, aber nicht immer. Also manchmal kommen halt tatsächlich auch Anfragen so, wir haben jetzt in 3 Monaten das und das, kannst du da helfen? Ich habe gehört von, dass du das gemacht hast. Und das ist mir am liebsten tatsächlich, dieses kannst du morgen helfen, ist tatsächlich schwierig.
Ja.
Ja.
Cool. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Nein, was ist so für dich Zukunftsmusik? Worin willst du das? Weil ich meine, jetzt dieses Jahr fängt es an, richtig durch die Decke zu gehen, wenn du sagst, dass du teilweise in 1 Monat mehr Geschäft abgeschlossen hast, als fast im kompletten Jahr. Was sind so deine Ziele für dieses Jahr und was ist so ein bisschen deine Vision für in 2, 3 Jahren? Wo siehst du dich mit deiner Agentur?
Also tatsächlich probiere ich mich ja gerade als Teamlead aus. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein neues Team und probiere das gerade aus. Aktuell läuft es ziemlich gut.
Ein eigenes Team oder Kundenteam?
Ja, ein eigenes Team. Ein eigenes
Wie viele
Team,
seid aber ihr?
Das seit Januar.
Wie viele seid ihr?
Wir sind jetzt, Moment, 1, 2, 3, 4.
Cool,
spannend. Also, klein.
Ja.
Aber ja, 4 Leute. Vielleicht, dass man sagt, okay, man hat dann noch ein paar mehr Leute dazu. An sich möchte ich es tatsächlich hybrid halten. Ich halte da jetzt nichts von, dass ich dazu Leute zwinge, komplett in München zu sein. Auch weil mich das davon abgehalten hat, ein Team aufzubauen. Überraschenderweise bin ich auch erst jetzt im Januar drauf gekommen, als eine Freundin mir das sagte, warum ich mir kein Team hole. Ich möchte nicht dieses 9-to-5 Anwesenheitspflicht haben in München im Büro.
Ja.
Wenn man das dann vereinbart, dann vereinbart man das. Gut, aber jeden Tag 9-to-5 in München, wenn ich sage, ich möchte im Sommer von Portugal aus arbeiten, dann möchte ich von Portugal aus arbeiten. Und die Freiheit möchte ich halt auch jedem anderen geben. Ich habe jetzt in meinem Team zum Beispiel ein Intern, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, super jung, super nettes Mädel, die war aber ein bisschen homesick. So, und dann habe ich ihr gesagt, hey, dann geh doch nach Polen für 3 Wochen, arbeite doch von Polen aus, ist mir ja egal. Und das ist für sie halt ein super USP. Sie war so motiviert, die kam wieder, ich habe die noch nie so motiviert erlebt. Ja. Aber das zeigt sich halt, das ist ein, und es war ja kein Urlaub, also sie ist ja weiterhin online gewesen, sie hat weiterhin mitgearbeitet, die ist um einiges motivierter jetzt.
Cool. Ja, ich glaube auch, dass die Zukunft hingeht. Das macht das auch so. Also du willst da eine gestandene Firma draus machen. Hast ja eigentlich jetzt schon eine gestandene Firma, aber du willst das weiterhin ausbauen. Hast du da irgendwie Targetziele oder sagst du irgendwie, ich glaube, der Markt ist vielversprechend, oder sagst du, dass du irgendwann mal auf andere Märkte umsteigst? Hast du da irgendwie die Gedanken zu gemacht? So
Ich arbeite aktuell mit einem großen Beratungshaus zusammen. Da haben wir 2, 3 Ziele, wenn es jetzt um den Ausbau von mehr Lösungen geht tatsächlich. Also ein bisschen weniger von HubSpot, ein bisschen mehr in die Adobe-Richtung, einfach weil sich da der Markt gerade hin entwickelt. Mhm. Das ist aber was ich tatsächlich nicht alleine mache. Das mache ich mit denen gemeinsam. Was auch Sinn macht, weil die Leute haben, ich kenne mich bei Adobe gar nicht aus.
Ja.
Also mal gucken. Ich denke, die Kooperation wird sich definitiv ausbauen in den nächsten Jahren.
Cool. Was hat das mit Portugal auf sich? Ich sehe immer, dass du ständig in Portugal... Ist das Portugal?
Das ist Portugal, ja.
Bist du jetzt gerade in München?
Ja, jetzt bin ich in München.
Okay, das Wetter ist jetzt auch echt gut gerade, aber wie...
Ja, es lohnt sich nicht.
Bist du dann immer über Winter in Portugal oder was machst du da? Du bist auch in so einer Community, macht auch viel Sport morgens und so.
Ja, das ist Madeira, das hat sich letztes Jahr ergeben, dadurch die Lockdowns hier, weil ich mir gedacht habe, so von zu Hause arbeiten und Lockdown ohne Ende war nicht mein Ding und dann bin ich halt für 2, 3 Wochen nach Portugal tatsächlich war geplant und das haben dann 6,5 Monate am Ende. Das heißt, Portugal ist tatsächlich zu sowas geworden, wenn ich sage, okay, mir reicht's hier, ich brauche Sonne, ich brauche Leute, ich brauche irgendwie ein bisschen Abwechslung, dann ist es tatsächlich entweder Lissabon oder Madeira. Madeira sind das, wo du sagst, es ist morgens Sport. Das ist eine ganz coole Truppe. Das sind die Madeira Fitness Friends. Das ist einfach so eine internationale Gruppe von Leuten aus verschiedenen Startup-Businesses und so weiter. Und wir machen samstags morgens Sport. Dann macht man unter der Woche, geht man vielleicht mal was trinken. Das ist halt einfach ein ganz netter Austausch. Und ich meine, die Sonne scheint da, hier regnet es. Genau.
Cool. Schön.
Ja.
Anna. Wenn Leute das jetzt spannend finden, was du erzählt hast und sagen, cool, they want to reach out, weil sie mehr über dein Angebot erfahren wollen, weil sie schauen wollen, okay, SEO, SEA haben wir vielleicht jetzt nicht so auf dem Zettel. Was ist die beste Anlaufadresse, um mit dir in Kontakt zu treten?
LinkedIn am besten.
LinkedIn. Genau. Wir werden dein LinkedIn hier in den Shownotes posten. Willst du nochmal deinen Namen sagen für LinkedIn-Fans, Podcast-Hörer, das mal jetzt hört?
Hanna Oelje-Schläger, O-E-L-J-E, Schläger. Ganz kompliziert. Okay.
Hanna Oelje-Schläger.
O-E-L.
Ja, wie wird es ausgesprochen?
Ölje.
Ölje-Schläger, okay.
Die meisten schreiben dann Ö, deswegen sage ich das.
O-E,
so.
Okay.
Genau. Das ist ein O-E und dann der Schläger wieder mit Ä, das ist.
Hanna Ölje-Schläger, okay. Cool. Da finde ich die Leute. Ein Tipp, den du den Leuten mitgeben willst, wenn du sagst, okay, irgendeine Sache, die ich jemandem mitgeben möchte, der vielleicht vor einem Jahr da war, wo ich war, ein bisschen Money Mindset sich hat unter Wert verkauft und ein bisschen unter seinem Potenzial gelebt, was wäre es, wenn du sagst, okay, wenn ich das immer kondensen müsste? Sehr einfache Frage. Wenn du das mal kondensen müsstest auf 1, 2 Sätze, was wäre es, was du jemandem mitgibst?
Kreise ändern. Wirklich in die Kreise gehen, in denen das anders ist. Sonst ändert sich das nicht. Und weg davon zu kommen, von der Idee, ich lese 10.000 Bücher, dann hilft es. Also Bücher lesen ist gut, aber Bücher lesen ist nicht alles.
Cool. Ja. Super. Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich bin super happy, dass du Teil der Community bist, dass du eine Kundin bist. Und yes, danke für deine Zeit.
Gerne. Ciao.
Wenn du es bis hierhin geschafft hast, gehe ich davon aus, dass dir die heutige Episode gefallen hat. Bewerte uns bitte auf iTunes, Spotify oder dem Medium, auf dem du diesen Podcast gerade hörst. Teile diese Folge auch gerne mit einer Person, die genau diese Message gerade braucht. Auf finally-freelancing.de/termin beschreibe ich genau meine 3-Schritte-Strategie für einen effektiven Stundensatz von bis zu 500 Euro als Freelancer. Schau dir das Video an und implementiere diese Methoden schon heute in deine Selbstständigkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest beim Finally Freelancing Podcast.